Allen ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von What's Up Puff. Hallo Walter.
Heute habe ich dir erlaubt, schneller zu sein.
Vielen Dank, dass du mir wieder eine Chance gegeben hast.
Wie geht es dir?
Nein, warte mal, wir machen das wie gewohnt.
Der Krieg tobt immer noch unerbittlich, aber das Schiff muss doch weiter segeln.
Bis es vorbei ist, musst du auf dem Schiff bleiben und dich für dein Leben festhalten.
Ja, während die Wellen versuchen, uns herunterzuholen, machen wir weiter.
Lass uns mit einem Gebet beginnen. Unser himmlischer Vater, es ist ein Privileg für dich zu arbeiten. Wir danken dir dafür. Deshalb bitten wir dich jetzt, das Gespräch und die Zuschauer wieder zu segnen und auch unseren Verstand zu erleuchten, um richtig und falsch unterscheiden zu können. In Jesu Namen, Amen.
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 Nun, Martin, das ist Teil 2 der Ökonomie des Francesco. Denn es liegt doch auf der Hand, dass es nicht nur um Wirtschaft geht, stimmt's?
Das stimmt.
Da hängen noch viele Zusätze dran.
Wie wir schon das letzte Mal sagten, es passiert gerade so viel, hier, dort und überall, und es wirkt zusammenhangslos.
Ja.
Aber alles ist miteinander verwoben.
Ich sprach mit einem Pastor, der extrem wütend war, weil wir so vermessen sind zu denken, dass die Jesuiten irgendetwas mit dem Weltgeschehen zu tun haben, denn sie sind einfach herzensgute Menschen, die sich um Suppenküchen kümmern. Das machen sie. Für mich ist es eigenartig, dass manche immer noch nicht erkannt haben, dass sie Ratgeber für Könige und Präsidenten, die Wirtschaft und alles Mögliche sind. Ihre Finger sind wie Tentakeln, die jede Facette der Menschheit erreichen. Für mich ist es verrückt, dass trotz der Reformation, mehr als 500 Jahre Reformation, trotz der großen Erweckung von 1844 und auch später, trotz des göttlichen Worts, Leute immer noch denken, dass nichts Ungewöhnliches in der Welt vorgeht und dass alles, was in Übereinstimmung mit diesem Wort bedacht wird, eine Verschwörung sein muss.
Ja,
es ist kaum zu fassen.
Unglaublich.
Viele Leute sind auch auf verschiedenen Abwegen.
Ja.
Denn wie du gerade sagtest, wenn man es wirklich studiert, sieht man, dass die Jesuiten hinter all dem stecken.
Ja.
Und manchmal gehen sie auf diese Abwege, und dann wird der Zionismus
zum Feind.
Das Problem. Jeder wird zum Feind. Der Antichrist kommt erst noch oder kam schon als ganz bestimmte Person.
Es ist lachhaft.
Wenn man sich einfach an das hält, was einem die Geschichte, der Geist der Weissagung und die Bibel erzählt, kann man nicht in die Irre gehen.
Ja, ganz genau. Lass uns mit unserem Studium fortfahren und sehen, was die Zusatzmerkmale sind und worauf wir zusteuern. Dann müssen wir daran denken, dass Jesus uns sagte, dass wir die Zeichen studieren müssen, die Zeichen der Zeit. Und die Zeichen der Zeit sagen uns, wo wir uns im Strom der Zeit befinden. Wenn wir dieses Studium aufgreifen und es zusammenstellen, dann kommen wir zur Schlussfolgerung, dass wir am Ende sind. Erinnerst du dich, dass wir diese Verse bei unserem letzten Studium auf dem Bildschirm hatten? Dabei sprachen wir über Offenbarung 17. Wir müssen nicht wieder in alle Details gehen, weil wir das beim letzten Mal in Teil 1 schon machten. Aber die 10 Hörner werden, wie schon besprochen, für eine Stunde wie Könige zusammen mit dem Tier Macht erhalten. Sie werden also miteinander herrschen. Das ist ein universelles Konglomerat, bei der die Tiermacht, die als das römische System definiert wurde, gemeinsame Sache macht und eng mit den Königen der Welt zusammenarbeiten wird. Ihr Ziel ist schließlich, gegen das Lamm Krieg zu führen. Für den Fall, dass jemand nicht versteht, worum es hier geht, wiederholt die Bibel es noch einmal in Vers 18. Und die Frau, die du gesehen hast, in einem prophetischen Kontext ist eine Frau immer eine Kirche, ist die große Stadt. Letztes Mal sagten wir, dass es nur eine Kirche gibt, die sich selbst mit einer Stadt identifiziert, und das ist Rom.
Ja.
Die Herrschaft ausübt über die Könige der Erde, Wenn man diese einfache Aussage der Bibel abstreitet, entgeht einem die Verschwörung.
Genauso ist es. Dann schaut man überall und versucht, etwas in dieses prophetische Bild einzupassen.
Kann es noch klarer werden? Es ist glasklar. Und doch streiten es Leute ab. Sie warten auf eine zukünftige Einzelperson, wobei doch das antichristliche System eine Frau ist. Es ist eine Kirche, die auch einen politischen Aspekt hat, darum ist sie auch ein Tier.
Ja, und ihre Mission ist es, Gottes Gesetz schlecht zu machen.
Und es muss Krieg mit dem Lamm führen. Wenn das alles zusammenkommt, muss man sich doch fragen, gibt es denn eine Frau, gibt es eine Kirche, die eine Stadt ist? Die Antwort darauf heißt, ja. Fühlt sie gegen Gott Krieg? Oh ja, Krieg gegen das Wort und Krieg gegen das Lamm. Und wenn sie gegen das Lamm Krieg führt, dann fühlt sie gegen Gottes Volk Krieg.
Das stimmt.
Verfolgte und vernichtete diese Kirche Millionen von Menschenleben vor, während und nach der Reformation? Auch da lautet die Antwort, geschichtlich betrachtet, ja. Wie blind muss man sein, um darauf zu bestehen, das zu ignorieren? Wir hatten auch diesen Artikel in der ersten Folge. Warum die Ökonomie von Francesco eine neue Wirtschaftslehre entwickeln und eine bessere Welt schaffen kann. Das kam vom National Catholic Reporter. Im Grunde sprechen sie von der Soziallehre der römisch-katholischen Kirche und davon, dass die anderen Konfessionen, einschließlich des Großimams Scheich Ahmed el-Tayeb el-Al-Azhar-Universität und Papst Franziskus ihre Kräfte gebündelt haben, um die Vorstellung zu bekräftigen, dass unter ihnen diesbezüglich Einheit herrscht. Da hört unser Gespräch im Teil 1 mehr oder weniger auf. Darin behandeln wir hauptsächlich die wirtschaftlichen Veränderungen. Aber jetzt sprechen wir von Zusätzen.
Ja, wohin führt das alles? Denn sie haben einen Masterplan. Wenn wir auch hier nicht wissen, wohin das führt, geraten wir wieder auf Abwege.
Lasst es uns noch einmal wiederholen. Woher wissen wir, was dieser Masterplan ist? Weil wir eine Blaupause haben.
So ist
Und
es.
Wo ist diese Blaupause?
Im Wort Gottes.
Sie steckt in diesem Buch. Die große Stadt, die über die Könige der Welt herrscht. Das ist der Insider vom 8. Dezember 2020. Das war also schon länger in Vorbereitung. Hier hieß es, Papst Franziskus schließt sich mit den CEOs der umsatzstärksten Fortune 500 Unternehmen zusammen, um ein Gremium für eine gerechte Wirtschaft zu bilden. Wir behandeln das schon in einer früheren Folge und besprachen dieses Thema ziemlich detailliert. Wiederholen wir nur kurz einen Punkt. Ist diese römisch-katholische Kirche direkt in die Wirtschaft verwickelt?
Ja. Schon hier ist sie eine Kirche, die sich in Politik einmischt.
Okay. Frage Nummer 2. Ist das nur ein vorübergehendes Interesse oder spielen sie eine führende Rolle?
Eine führende Rolle, denn all diese Leute gehen und besuchen den Papst.
Oh, der Papst geht nicht und besucht sie, um interessehalber zu sehen, was sie tun? Nein, sie kommen zu ihm und die Pläne werden in diesem Umfeld geschmiedet. Okay.
Betrachte dir das einmal von dieser Seite. Das war im Dezember 2020. Und was geschieht jetzt? Was wir im letzten WhatsApp-Prof gezeigt haben.
Ja.
Jetzt macht die Wirtschaft genau das, was er die ganze Zeit vorgeschlagen hatte.
Okay. Wenn er also eine prophetische Frau ist und diese eine Kirche ist und eine Kirche ja eigentlich religiöse Interessen vertreten sollte, wenn man anfängt, sie zu integrieren, werden die religiösen und politischen Interessen eins. Stimmt's? Wie war es dann im Mittelalter? Da waren religiöse und politische Interessen eins. Was geschah in der Vergangenheit, wenn ein König sich weigerte, dem religiösen Diktat dieser Macht zu folgen?
Dann konnte diese Macht den König loswerden.
Er wurde abgesetzt.
Ja.
Er wurde exkommuniziert.
Auch er war frei, unter dem Diktat Salmaneser zu regieren, was in diesem Fall die Kirchenmacht ist.
Genau. Das war durch die Geschichte hindurch die Situation. In letzter Zeit wurde das versteckt. Seit diese Macht sich aus dem Abgrund erhoben hat, arbeitet sie in der Finsternis. Aber jetzt tritt sie heraus. Lass uns sicher gehen. Es heißt hier, die Bewegung für eine sanftere Wirtschaft wurde gerade religiös. Kommt die Religion und Wirtschaft gerade zusammen?
Definitiv.
Wessen Wirtschaft und wessen Religion?
Die von Franziskus.
Ja, die von Franziskus. Die Bosse der Bank of America, Visa, ABP, Johnson & Johnson und all diese Leute bündelten mit Papst Franziskus ihre Kräfte, um in einer neu gegründeten Organisation namens Rat für einen inklusiven Kapitalismus mit dem Vatikan eine inklusive Reform des Kapitalismus zu fördern. Ist das ein klares prophetisches Bild?
Zu 100%. Es passt perfekt zu dem, was die Bibel sagt.
Wenn man jetzt diese Bibel nimmt und sie bei Offenbarung Kapitel 18 aufschlägt, sind dann in diesem Kapitel die Kaufleute sehr hervorgehoben?
Ja.
Heißt es in Offenbarung Kapitel 18 nicht, dass die Kaufleute weinen und trauern, wenn dieses System schließlich fällt? Und dass die Kapitäne der Schiffe, die für die Wirtschaft stehen, weinen und trauern und von Ferne stehen und ihren Untergang sehen werden? Dass sie ihre Kräfte verbinden? Ist das nun eine Erfüllung der Prophetie?
Ja.
Lass uns weiterlesen. Die Mitgliedsunternehmen des neuen Rates repräsentieren ein verwaltetes Vermögen von mehr als 10,5 Billionen US-Dollar, Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von über 2,1 Billionen US-Dollar und 200 Millionen Arbeitnehmer in über 163 Ländern. Dieser Rat wird den Warnungen von Papst Franziskus folgen, doch auf den Schrei der Erde und den Schrei der Armen zu hören. Haben wir hier Zusätze, Martin?
So ist es. Da ist das Klima und Soziales.
Wir verbinden alles miteinander. Ist das eine Erfüllung der Prophetie?
Wieder ein unbedingtes Ja.
Sagt denn die Bibel nicht auch, dass sich Gott diejenigen vornehmen wird, die die Erde zerstören? Lass uns nicht zu weit in diese Richtung gehen. Und der Forderung der Gesellschaft nach einem gerechteren und nachhaltigeren Wachstumsmodell eine Antwort bieten, sagte Lynn Forrester de Rothschild, Gründerin des Rates und geschäftsführender Gesellschafterin von Inclusive Capital Partners. Rothschild, wie es auf Deutsch ausgesprochen wird. Das rote Schild. Und das rote Schild war das Schild der römischen Armee. Wenn sie angriffen, hielten sie ihr rotes Schild über ihren Kopf und bildeten eine solide Formation, in der sie sich Städten näherten, um sie einzunehmen und so weiter. Wenn man in einigen Enzyklopädien nachschlägt, wenn sie dir sagen, dass die Rothschilds Bankiers des Vatikan sind.
Ja.
Nun, das ist sehr interessant.
Alles führt dorthin.
Alles weist eine Verbindung nach Rom auf. Und die Jesuiten waren, so sagen einige, anscheinend nur an Suppenküchen interessiert. Aber sie führen nebenher alle größeren Universitäten der Welt. Und auf der anderen Seite alle politischen Systeme. Sehen wir, was Sie in Ihrer Zeitschrift von 4. Oktober 2021 zu sagen haben. Papst Franziskus und 40 religiöse Führer fordern dringendes Handeln ein, um den Klimawandel zu bekämpfen. Zukünftige Generationen werden uns nie vergeben. In einer beispiellosen Reaktion auf die schwerwiegende Bedrohung, die der Klimawandel für alle Menschen weltweit darstellt, riefen Papst Franziskus und rund 40 Religionsführer der wichtigsten Weltreligionen gemeinsam zu dringendem Handeln auf. Nur um es nochmals zu wiederholen, ist die Kirche auch die treibende Kraft hinter der Klimakampagne.
Definitiv. Im letzten Artikel trat das auch hervor, dass bei der Wirtschaft und den Wirtschaftsmächten und Kaufleuten das Klima ebenfalls eingeschlossen ist.
Wenn sie jetzt die Könige der Welt kontrollieren, ist es nicht interessant, dass die Bibel von Königen der Welt spricht? In der Vergangenheit hatten wir Serien und ich hielt einige Vorträge, bei denen es sehr interessant ist zu sehen, dass jeder einzelne der amerikanischen Präsidenten eine königliche Abstammung hat, richtig? Und nur diejenigen, die diese königliche Abstammung hatten, kamen jemals in die engere Auswahl für die Präsidentschaft. Sei es, wie es wolle. Sie kontrollieren das politische System. Sie mischen in der Wirtschaft mit. Und hier haben wir zusammen mit anderen Glaubensführern die Klimaagenda, wobei sie die Hauptrolle dabei spielen. Die Agenda hat natürlich wieder andere Zusätze. Vatican News vom 25. März 2022. Papst weiht Russland und Ukraine spiritueller Akt des Vertrauens inmitten eines grausamen Kriegs. Nun tobt dieser Krieg schon seit 1,5 Monaten und es gibt keine Lösung. Ich möchte jetzt nicht spöttisch klingen, aber könnte es möglich sein, dass es keine schnelle Lösung geben sollte, damit bestimmte Dinge an ihren Platz kommen können, sich von selbst ergeben?
Sie schieben das auf.
Okay.
Okay. Papst Franziskus weiht die ganze Menschheit, besonders Russland und die Ukraine, dem unbefleckten Herzen Marias. Dabei sagt er, dass dieser Akt inmitten des grausamen und sinnlosen Krieges in der Ukraine unser vollständiges Vertrauen in die Jungfrau Maria ausdrückt. Ich glaube nicht, dass wir uns mit dem Nutzen befassen müssen, irgendetwas Maria zu weihen. Denn gemäß der Schrift schläft Maria und weiß überhaupt nichts von dem, was gerade in dieser Welt vor sich geht. Die Toten wissen nichts. Die einzigen Toten, die im Himmel sind, sind diejenigen, die eine besondere Auferstehung hatten und diejenigen, die in den Himmel aufgenommen wurden, ohne den Tod zu schmecken. Und das ist nur eine Handvoll. Aber Maria steht nicht auf dieser Liste. Offensichtlich ist das eine Strategie und Maria ist in Wirklichkeit ein Akronym für eine andere Macht.
Ja, so ist es.
Lass uns das nicht weiter ausdehnen. Die erneute Weihe des Papstes kam als Antwort auf den Krieg in der Ukraine und auf die Bitte der gesegneten Jungfrau Maria bei einer Erscheinung am 13. Juli 1917 in Fatima. Damit wollen wir uns auch nicht bis ins kleinste Detail beschäftigen. Aber das wurde schon seit sehr langer Zeit geplant. Übrigens hatte man zu jener Zeit, 1917, die große Revolution, die das gegenwärtige große kommunistische System hervorbrachte, das man jetzt in Russland hat.
Die bolschewistische Revolution.
Genau, die bolschewistische Revolution. Die fand auch 1917 statt. Es waren natürlich die Jesuiten, die den Kommunismus in ihren Reduktionen in Südamerika perfektionierten. Wieder ist hier alles miteinander verbunden. Papst Franziskus erinnert daran, dass Gott die Jungfrau Maria erwählte, um die Geschichte zu verändern, indem er eine neue Geschichte der Erlösung und des Friedens anfing. Beichte ist das Sakrament der Freude, sagte er. Der Herr betritt unser Heim, wie er das von Maria in Nazareth betrat und bringt uns unerwartetes Staunen und Freude. Der Papst drängte Priester auch dazu, bei der Beichte immer Gottes Vergebung auszudrücken und niemals einen Hauch von Starrheit oder Härte zu verbreiten. Er klingt so nobel. Aber das ist ja nicht einmal biblisch, Martin.
Nein, weil er diese Beichte dem Priester und Maria gegenüber anordnet. Genau das, was man bei Jesus machen sollte.
Ja, Frieden heraufbeschwören. Lass uns dieses Wort in einem negativen Sinn benutzen und Frieden herbeizaubern, indem man Russland Maria weiht. Ergibt biblisch überhaupt keinerlei Sinn.
Das macht absolut keinen biblischen Sinn.
Das ist also nicht fromm. Es sieht so aus, weil es in einer Kirche stattfindet und er es macht. Oh, ist das nett und fromm. Aber das ist eine Gotteslästerung.
Im Grunde ist es eine Gotteslästerung. Aber es ist römische Theologie. Und die Welt akzeptiert das. Hörst du irgendeinen Protest von den protestantischen Kirchen?
Nein, wahrscheinlich machten sie mit.
Es gab viele, die anwesend waren, als diese Weihe stattfand. Und ob sie in ihrem Denken damit übereinstimmen oder nicht, ist ihre Sache. Aber das ist jedenfalls eine römische Theologie, die von keiner protestantischen Denomination geteilt wird. Und doch begleiten sie es. Mit ihrem Schweigen billigen sie es. Während Papst Franziskus über eine Reise nach Kiew nachdenkt, kritisiert er die russische Invasion scharf als kindisch. Martin, wenn er sagt, dass es kindisch ist, wer ist hier dann der Erwachsene?
Das ist er.
Er ist der Erwachsene. Ich mag die Wortwahl dieser Menschen. Wieder einmal verfing sich ein Potentat traurigerweise in anachronistischen Ansprüchen nationaler Interessen. Nochmals, wenn man Globalismus bewerben will, muss man Nationalismus schlecht machen.
Ja, so ist es. Wir hörten das auch bei dem Treffen, das wir in der letzten Folge gezeigt hatten.
Ja.
Da war auch dieser eine, der darüber sprach, dass der Nationalismus verschwinden muss. Auch die Souveränität muss weg.
Ganz genau, darauf steuern sie zu. Das provoziert und schürt Konflikte, während das einfache Volk die Notwendigkeit spürt, eine Zukunft zu bauen, die entweder geteilt oder gar nicht da sein wird, sagte der Papst. Klingt das wie ein Ultimatum?
Ja.
Entweder entfernt ihr den Nationalismus oder es wird keine Zukunft geben. Das sagt er doch. Diese Bemerkungen fielen, nachdem Papst Franziskus gesagt hatte, dass er über eine Einladung ukrainischer politischer und religiöser Führungspersönlichkeiten nachdenke, doch die umkämpfte Hauptstadt Kiew zu besuchen. Ja, es liegt auf dem Tisch, sagte der Papst, ohne weitere Details zu nennen. Hier ist also der große Mittler unserer Tage.
Ja, aber wie wir schon früher zeigten, steht er auf beiden Seiten. Hier bezieht er sich auf Putin, aber er steht auch mit ihm in Kontakt, ruft ihn an und so weiter. Und wie wir auch zeigten, bekam er sehr oft Besuch von ihm.
Ja, und jetzt spricht er über die Ukraine. Wieder sahen wir, wie die politische und religiöse Welt zusammenarbeitet. Denn beide luden ihn doch ein, richtig? Wir sind an einem Punkt, an dem man das Religiöse nicht mehr vom Politischen trennen kann. Es wurde integriert.
Wenn man die USA überprüft, Biden und seine ganze Regierung, sie sind alle Katholiken und pushen diesen religiösen Teil sehr stark.
Ja, hier sind die Vereinigten Arabischen Emirate, Israel und die USA stoßen eine religiöse Koexistenzgruppe an, um den interreligiösen Dialog zu fördern. Das sind politische Mächte, die sich selbst in religiöse Mächte integrieren. Das ist Kirche und Staat. Das ist das Bild des Tieres. Die religiöse Arbeitsgruppe ist ein weiteres direktes Ergebnis der historischen Abraham-Abkommen. Dessen Abschluss wurde letzten Oktober beim ersten trilateralen Treffen der Außenminister aller drei Länder bekannt gegeben. Die Erklärung des Abraham-Abkommens, das im September 2020 unterzeichnet wurde, ermutigt zu Anstrengungen, um interreligiösen und interkulturellen Dialog zu fördern, um eine Friedenskultur unter den drei abrahamitischen Religionen und der ganzen Menschheit voranzubringen. Toleranz und Koexistenz sind die Pfade zur gemeinsamen Menschlichkeit und zum Frieden, fuhr Stern fort. Das Abraham-Abkommen hat schon lang bestehende Paradigmen zerschmettert und jetzt ist es unsere Pflicht, auf ihnen aufzubauen und den Kreis des Friedens durch diese Treffen der abrahamitischen Glaubensrichtungen regional und global auszuweiten, um eine klare Botschaft der Versöhnung, der Akzeptanz und der Inklusion zu senden. Warum ist das wichtig?
Weil Jesus sagte, dass er nicht gekommen ist, um Frieden zu bringen,
sondern das Schwert und Trennung.
Jesus, beziehungsweise die Bibel, sagt auch Friede und Sicherheit. Dann kommt die plötzliche Vernichtung.
Okay, wenn Sie also diesen Frieden durch Versöhnung, Akzeptanz und Inklusion hereinbringen, was bedeutet das, eine Religion, eine abrahamitische Religion, wie Sie es beanspruchen, die Jesus Christus als Messias beinhaltet, mit und von Religionen versöhnt, angenommen und inkludiert wird, die ihrerseits Jesus als Messias ablehnen? Wer ist dabei der Stein des Anstoßes? Jesus ist der Stolperstein. Wenn sie schließlich zusammenkommen, was sagt uns Offenbarung 17 darüber, was dann ihr Ziel sein wird?
Krieg zu führen gegen das Lamm.
Martin, das ist ein Krieg gegen Christus.
So ist es.
Und es ist ein Krieg gegen das Wort. Wenn das ein Krieg gegen Christus und gegen sein Wort ist, wer ist dann der ultimative Anstifter zu diesem Krieg?
Satan.
Ja, Satan. Das Tier, das in Offenbarung Kapitel 11 aus dem Abgrund hervorkommt, führt eine weltweite Ideologie nach dem Muster der Französischen Revolution ein, die zur akzeptierten Norm der Gesellschaft wird. Langsam, aber sicher, entfernt sie die Bibel und den protestantischen Glauben aus dem Zentrum und ersetzt es mit einem anderen religiösen System, das den biblischen Prinzipien völlig fremd ist.
Which is totally foreign to biblical principles.
Ja, so ist es. Aber es sieht gut aus.
Ja, es sieht so gut aus und es umgibt sich mit so netten Worten. Aber wir werden sehen, worauf das zusteuert. Man kann also nicht verneinen, dass die Schrift sich hier erfüllt.
Nein.
Jetzt lass uns sehen, ob die Jesuiten, die laut einiger theologischer Größen, mit denen ich Diskussion hatte, anscheinend doch nur Suppenküchen leiten. Vatican News, der Generalobere der Jesuiten. Als Bürger arbeiten wir an einem guten Europa. Eine der Dinge, die für mich heute besonders wichtig zu sein scheinen, ist eine Stärkung des Sinnes für planetarische Bürgerschaft. Das ist der Leiter des Jesuitenordens. Das ist der General.
Das ist der schwarze Papst.
Ja. Das heißt, das ist nicht ein Problem der Ukrainer, nicht ein Problem der Russen und auch nicht ein Problem der Europäischen Union ist. Als Bürger dieser Welt ist es unser Problem. Als Bürger müssen wir die Politik in Richtung des Gemeinwohls drängen. Natürlich ist ein Krieg wie dieser gegen die Bürgerschaft, gegen das Wohlbefinden der Menschen und auch gegen das Wohlbefinden der Natur. Mein persönlicher Standpunkt als Bürger ist, dass Politik zu betreiben sehr wichtig ist und sie zu unterstützen ebenfalls. Geben Sie zu, dass Sie in der Politik mitmischen?
Definitiv.
Momentan ist beispielsweise das Empfinden der öffentlichen Meinung besonders wichtig. Martin, wer beeinflusst denn die öffentliche Meinung?
Sie machen das.
Und wie?
Durch die Medien, durch das Jesuitentheater, alle Wellen, die deine Sinne erreichen können.
Okay, sie nutzen also alle Sinne. Ich frage mich, ob sie die geistigen Übungen von Ignatius Loyola studiert haben, um sicherzustellen, dass du richtig indoktriniert wirst. Doch all das hätte keinen Erfolg, wenn man keine starke Unterstützung von den Bürgern in der Welt und in Europa hätte. Ich finde es interessant, dass er Europa die ganze Zeit so hervorhebt. Ist es nicht Teil der 10 Könige?
Ja, die 10 Könige.
Hier haben wir eine sehr interessante Diskussion oder Unterhaltung. Das ist die J.D. Rucker Show. Lass uns einfach sehen, was dieser Mann zu sagen hat. Das ist wichtig, denn wir müssen wissen, ob unser Denken ganz isoliert für sich allein steht oder andere auch angefangen haben zu erkennen, was in der Welt geschieht.
So ist es. Sind nur wir diejenigen, die diese Botschaft bringen, oder wachen die Leute auf?
Ich denke, dass das in Wirklichkeit viel größer ist als unsere Gesundheitsbehörden auf Bundesebene und unser Präsident und Vizepräsidentin. Sondern ich denke, dass sie alle von der gleichen Organisation beeinflusst sind, die diesen ganzen Plan orchestriert. Ich denke und hoffe, dass sie nicht gewinnen. Und so viel dazu, aber ich bin schon besorgt, dass niemand zugibt, wer die Bedrohung ist. Tatsächlich denke ich, und ich denke mir das nicht aus, ich forsche wirklich viel nach, sehe mir an, was die Einzelpersonen so machen, achte darauf, was sie sagen, wer noch genau das Gleiche sagt. Tatsächlich glaube ich, dass die römisch-katholische Kirche und der Papst, Papst Franziskus, hinter dieser ganzen Sache stehen. Und ich denke, dass er das ganze Narrativ manipuliert und ständig kontrolliert. Ich denke, er hat Anthony Fauci in seiner Tasche. Er hat auch Joe Biden, Donald Trump und Francis Collins. Ich denke, alle von ihnen werden von einer Abteilung der römisch-katholischen Kirche kontrolliert, die der Jesuitenorden genannt wird. Deren einzige Mission seit den letzten 200 Jahren ist, soweit ich weiß, seit 1857 planen sie schon, die Verfassung der Vereinigten Staaten als letztes Bollwerk des Landes zu zerstören, das religiöse Freiheiten bewahrt und beschützt. Ich denke, dass sie die ganze Zeit dagegen Ränke geschmiedet haben. Auf vielerlei Weise, entweder durch Kriege, jetzt durch Hungersnöte oder Pandemien. Ich denke, dass es ein gelungener Versuch von ihnen ist, die Sitten der Vereinigten Staaten von innen zu zerstören, auch die Grenzen zu zerstören, wie sie sagten. Wir müssen auch das Militär aller Länder verringern, die Grenzen aller Länder einreißen, damit wir eine Weltregierung mit dem Papst an der Weltspitze schaffen. Und wenn du nicht zuhörst, was Joe Biden sagte, was Anthony Fauci sagt, was Jelensky vom CDC sagt, was Donald Trump sagt, alle sagen das Gleiche. Und sie tun das Gleiche. Sie pushen Impfungen und folgen dem, was der Papst sagt. Das ist wichtig für uns. Im Dezember 2021 kam der Papst an und sagte, er ist übrigens der erste jesuitische Papst der römisch-katholischen Kirche. Da sagte also dieser jesuitische Papst Franziskus, es gibt nur zwei Dinge, die die Welt jetzt braucht. Die Welt muss all ihrem Militär die Finanzierung entziehen und deren Personal reduzieren. Und das Zweite, was die Welt braucht, sind mehr Impfungen. Also, was macht Joe Biden? Er zeigt der Welt auf jeden Fall, oh, lass das Militär von Afghanistan abziehen. Wir werden das Militär mit Impfzwang bedrohen. Wer schert sich schon um die 200.000, die sagen, dass sie gehen werden? Das reduziert das Militär und das tut er. Das ist genau der Versuch dazu. Er öffnete die Grenzen, ließ die Leute hereinstürmen. Das ist genau das, was der Papst und die römisch-katholische Kirche schon immer wollten. Und wenn du nicht weißt, welche Religion Mexiko hat, dass unsere Grenzen gerade jetzt von Süden her überrennt, es ist katholisch. In den katholischen Lehren stellten sie fest, dass wir Amerika mit Katholiken überfluten müssen. Und wir müssen Jesuiten in Position mit politischer Macht in die Regierung bringen, um die Verfassung von innen her zu zerstören. Das läuft übrigens seit 1857. Anthony Fauci ging auf eine jesuitische Highschool und auf ein jesuitisches College. Das tat auch Joe Biden. Er ging an die Fordham University. Auch Donald Trump, er ging auch an die Fordham University und an die Universität von Pennsylvania. Beide sind große jesuitische Universitäten. 2015 wurde Francis Collins, der Boss von Anthony Fauci, nach Rom geflogen und Papst Franziskus machte ihn in Rom zum Vorsitzenden der Päpstlichen Akademie der Wissenschaften. Das ist Anthony Faucis Boss, richtig? Wenn man da noch nicht die Verbindung zum Papst sieht und die der ganzen Typen zu dem von Loyola im 16. Jahrhundert gegründeten Jesuitenorden, deren Mission bekennt sich zu einer Eine-Welt-Religion und einer Weltregierung mit dem Papst an der Spitze. Egal, das sagt mir, wer wirklich das Sagen hat, auch wenn es niemand zugibt. Ich glaube das unbedingt. Man muss ja nur zuhören, was sie sagen. Wenn Leute meinen, dass Donald Trump dieses Land retten wird, wenn sie damit ankommen, ich hörte ihn erst kürzlich. Das macht mich verrückt, denn ich wählte ihn zweimal, weil ich dachte, dass er wirklich das wäre, was ich dachte, dass er sei. Derweil ist er Teil des ganzen Drehbuchs, das uns gegeben wurde, um eine massenhafte Verwirrung und Bürgerkrieg im Land zu stiften. Genau das machen sie beide, Donald Trump und dieser Typ Joe Biden und seine Regierung.
Martin, ich glaube nicht, dass wir dem noch irgendetwas hinzufügen müssen, oder?
Nein, ich denke, er sagt im Grunde das, was wir schon die ganze Zeit sagen.
Er sieht sich die Fakten an und was jeder sagt.
Und er führt die Verbindung zusammen.
Er benutzt nicht einmal die Schrift dazu. Das heißt, dass man schon allein vom Betrachten der Fakten einen Zusammenhang herstellen kann. Um wie viel mehr, wenn man das Wissen
hat? Denn dann kommt man auf die Hintergründe des Ganzen.
Noch viel eher? Ja. Warum sind wir dann so schweigsam dazu? Warum sind wir deswegen nicht alle gerüstet auf den Barrikaden und warnen die Welt, dass wir uns in den letzten Momenten der Weltgeschichte befinden? Warum machen wir das dann nicht?
Vielleicht fürchten wir uns davor, widerlegt zu werden.
Aber wir wurden doch schon bestätigt.
So ist es. Sogar wenn es sich trotzdem als ein wenig anders entpuppt, bin ich froh, dass wir es so gemacht haben.
Ja. Also, Martin, wohin führt das alles? All das führt zur Klimaagenda. Das bringt die nächste Frage. Und wohin führt uns die Klimaagenda? Dann schließt sich doch der Kreis, richtig? Hier ist ein Artikel vom 3. April 2022. UN-Chief Guterres handelt, um sicherzustellen, dass Privatunternehmen den Klimaanordnungen gehorchen. Es spielt keine Rolle, ob ein Krieg tobt. Es spielt keine Rolle, ob eine Pandemie herrscht. Diese Agenda schreitet voran. Ganz egal, ob jetzt im Hintergrund oder im Vordergrund. Es wird geschehen.
Ja, alles kann man darauf zurückführen.
Der UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat unter der Führung des ehemaligen kanadischen Umweltministers ein Gremium ernannt, um sicherzustellen, dass Privatunternehmen den Klimarichtlinien gehorchen. Jedes Geschäft, jeder Investor, jede Stadt, jeder Staat und jede Region soll von der globalistischen Organisation zur Einhaltung aufgefordert werden. Hört sich das sehr selbstbewusst und herausfordernd an? Besser, du machst das sonst. So hört sich das doch an, oder? Wir brauchen auch dringend jedes Geschäft, jeden Investor, jede Stadt, jeden Staat und jede Region, dass Taten auf die Worte der versprochenen Netto-Null folgen, warnte Guterres. Die Arbeitsgruppe wird nicht nur die Netto-Null-Zusagen des Privatsektors prüfen, sondern auch lokale und regionale Regierungen zur Rechenschaft ziehen, selbst wenn diese nicht direkt der UNO unterstellt sind. Schieben Sie Ihre Agenda auf jeder einzelnen Ebene voran?
Definitiv, auch wenn du kein Teil davon bist. Du wirst nicht gefragt.
Du musst das tun, richtig? Martin, die Bibel sagt, wir haben gewisslich Lügen geerbt. Wie kannst du also eine solide Struktur auf der Grundlage von Lügen aufbauen?
Nun, sie sind Meister darin, das zu tun.
Was wird gemäß der Bibel mit denen geschehen, die auf Sand bauen?
Das wird weggespült werden.
Das stimmt. Genau das sagt die Bibel. Nun, Martin, wir sagten schon oft, dass wir uns die Wissenschaft von beiden Seiten her betrachten. Und die Zahlen, die sie bezüglich des Klimawandels errechnen und präsentieren, sind so weit von der Realität entfernt wie der Westen vom Osten. Und wenn man es wagt, etwas zu diesem Thema zu sagen, nun, dann bist du ein Verschwörungstheoretiker. Stimmt's?
Naja, es ist sogar schlimmer. Du musst nicht einmal etwas sagen. Sogar wenn du nur die Beweise zeigst, hast du schon Probleme.
Dann steckst du schon in Problemen. In der Vergangenheit zeigten wir einige der prominentesten Klimatologen, die dieses lächerliche Szenario aufdecken, das der Welt vorgesetzt wird. Hin und wieder zeigen wir, dass Tausende von Wissenschaftlern dem allgemeinen Narrativ widersprechen. Um unserer Herangehensweise treu zu bleiben, soll auch dieser Herr seine Meinung sagen dürfen. Lass uns einfach hören, was dieser Mann zu sagen hat.
Sagen Sie uns doch zuerst etwas über Ihre Temperaturmessungen. Es sind hauptsächlich 5 rund um die Welt. Was macht Ihre so besonders und was fanden Sie heraus? Nun, der globale Temperaturdatensatz, den John Christie und ich vor mehr als 30 Jahren begannen, hat einen Vorteil. Er geht von Satelliten aus und deckt die ganze Erde ab. Es gibt keinen anderen Temperaturdatensatz, der die ganze Erde abdeckt. Es geht nur bis 1979 zurück. Wir können mit diesem Datensatz also nur darüber sprechen, wie viel Erwärmung es in den letzten 43 Jahren gab. Aber in dieser Zeitspanne gab es ja angeblich die meiste Erwärmung. Was für eine Art Erwärmung hatten wir? Stimmt sie beispielsweise mit den Vorhersagen der Klimamodelle, die 10, 15, 20 Jahre alt sind, überein? Nämlich, dass wir mit einer Klimakrise konfrontiert sind, wobei es schon einen sehr gefährlichen Anstieg der Erdtemperatur gibt? Nun, wenn wir einen Vergleich anstellen und Äpfel mit Äpfel vergleichen, die Messungen vom Satelliten aus, die eine ziemlich tiefe Schicht der Atmosphäre messen, also dort, wo das meiste Wetter stattfindet, nämlich in der Troposphäre, im tiefsten Teil der Atmosphäre. Vergleicht man Äpfel mit Äpfel und die Temperaturmessungen der Satelliten mit dem, was mehr als 2 Dutzend Klimamodelle seit 1979 für diese gleiche Schicht vorhersagten, liegen unsere Messungen tatsächlich am unteren Ende all dieser Modelle. Das heißt, die beobachtete Erwärmung ist niedriger als die der meisten, wenn nicht aller dieser Modelle. Es gibt also eine Diskrepanz zwischen dem, was die Beobachtungen zeigen, nämlich ungefähr eine durchschnittliche Erwärmung von 0,13 Grad Celsius pro Jahrzehnt, das nun wirklich eine sehr kleine Zahl ist, im Vergleich zu den Klimamodellen, die im Allgemeinen mindestens zweimal so viel angeben. Ihre Art der Temperaturmessung hat Menschen aufgebracht, die uns glauben machen wollen, dass sich gerade ein Klimanotstand ereignet und die Klimakrise existenziell ist. Google hat jetzt die Webseite mit der Aussage aus dem Verkehr gezogen, dass sie unzulässige und gefährliche Behauptungen aufstellt. Welche der Aussagen, die sie machten, sind unzuverlässig und gefährlich? Nun, da wurden sie nicht konkret. Im Grunde ist der Haken das. Deren Website sagt mir, dass alles, meine ganze Webseite, im Grunde unzuverlässig ist und gefährliche Behauptungen aufstellt. Lassen Sie mich das anschneiden, denn ich finde das unfassbar und sehr düster und bedrohlich. Die Leute bei Google, die keine Klimawissenschaftler sind, haben ihre Website abgestraft und sie sind ein Klimawissenschaftler, einer der führenden Klimaforscher in der Welt, der die Temperaturen der Welt misst. Die Leute haben ihre Seite gestraft und ohne genau zu sagen, warum oder was sie falsch gemacht haben, mit der Behauptung, dass sie unzuverlässig oder gefährlich sind. Weil so schaut es für mich aus, nur weil ihre Daten zeigen, dass die Erde sich nicht so erwärmt, wie die Unheilverkünder es sagten.
Nun, Martin, man kann nicht deutlicher sein als das hier. Dr. Roy Spencer, ein ziemlich angesehener Meteorologe, weiß weniger als Google.
Und er zeigt nur die Fakten.
Ja.
Genau genommen sagt Google, dass die Daten unzuverlässig sind. Womit soll man dann arbeiten?
Glücklicherweise sagt die Bibel, dass die Lügenzuflucht weggeschwemmt werden wird. Lasst uns gerade heraussagen, Sie haben eine Grundlage aus Sand errichtet. Persönlich denke ich, dass es Treibsand ist. Sie richten diesen stolzen Bau darauf, und die ganze Welt muss sich dem fügen. Aber die wahre Grundlage, den wahren Grundstein, haben sie verworfen. Wir sind also genau dort, wo wir schon bei der Zerstörung Jerusalems waren. Sollen wir die Jesuiten fragen, was sie am meisten bedauern? Was ist ihre große Kümmernis? Worauf wurden die Jesuiten ins Leben gerufen? Warum wurden sie gegründet? Was war ihr Daseinszweck?
Um den Protestantismus zu vernichten.
Das war ihr Ziel. Und natürlich die protestantische Bibel zu vernichten. Und mich fasziniert es immer wieder, wie erfolgreich sie größtenteils waren, das wirklich durchzuführen. Und wie sie halfen, protestantische religiöse Systeme zu etablieren, die das Wort Gottes tatsächlich nicht mehr brauchen. Denn sie verlassen sich auf Gefühle und spirituelle Eingaben, die sie erhalten, wenn sie doch in Wirklichkeit ermahnt werden, ihre spirituellen Eingaben am Wort Gottes zu prüfen.
Ja, denn heute ist es so offensichtlich. Der Geist hat mir gesagt, dieses und jenes zu tun.
Ja.
Und es stimmt nicht mit dem überein, was das Wort sagt.
Es ist also nicht auf eine solide Grundlage gebaut und wird zusammen mit der Lügenzuflucht weggeschwemmt werden. Dieser Mann, ein Jesuit, schreibt einen Artikel: Covid-19, globale Erwärmung und schwindende katholische Schuld. Warum schwindet die katholische Schuld? Weißt du, Martin, die katholische Kirche herrschte im Mittelalter unangefochten. Und mit der Reformation verlor sie schließlich einiges von ihrer Macht. Mit dem ganzen neuen liberalen Denken, wobei Kirche und Staat getrennt sind, verloren sie noch mehr von ihrer Macht. Und die Jesuiten, die Ultramontanisten sind und diese päpstliche Vorherrschaft wieder aufrichten wollen, müssen die katholische Kirche wieder zurück ins Zentrum bringen und sie auch wieder in diese Position zurückbringen, die sie vorher innehatte, als sie absolute Macht hatte. So gibt es nun für ein paar Jahrhunderte diese römische Schuld, die ihnen von den Protestanten wegen der Inquisition und all dieser Dinge zugeschoben wurde. Aber weißt du was, Martin? Ihnen ist es gelungen, die Geschichtsbücher umzuschreiben.
Ja.
Ihnen ist es gelungen, die Enzyklopädien zu verändern. Sie nutzen ihre Organisationen wie die Ritter von Malta oder den Jesuitenorden. Diese haben die Welt der Medien unterwandert und die Geschichte neu geschrieben. Wenn man etwas über Geschichte wissen will, ist es gut, ein paar etwas modrige Bücher zu haben. Warum schwindet die katholische Schuld? Und was wollen nun diese Leute zurückhaben? Nun, das ist von einem Jesuiten geschrieben. Er sagt, Covid-19 und die globale Erwärmung genügen, um mich nach den Tagen klerikaler Macht und katholischer Schuld zu sehnen. Naja, schwindender katholischer Schuld. Als sie während ihrer Regierung nicht schuldig waren, diese Zeit sinnte er zurück.
Ja.
In jener guten oder schlechten alten Zeit konnte die Hierarchie der Kirche donnernde Erlässe herausgeben und die meisten Katholiken folgten deren Richtlinien wie Schafe. Wenn die Laien es nicht taten, fühlten sie sich schuldig und fürchteten sich, in die Hölle zu kommen. Früher hatte die Kirche die Macht, um Könige zu machen oder sie zu zerbrechen. Sie hatte die Macht, um Kulturen zu formen und den Handlungen der Menschen zu befehlen. Sehr schade, dass sie heute nicht die Kraft hat, um die Menschheit vor sich selbst zu retten. Hört sich das nicht nach einem Jesuiten an?
Ja.
Der sich wieder nach der Inquisition sehnt?
Aber vielleicht kann ich ihm ja sagen, dass ich denke, dass sie nicht mehr weit ist.
In Wirklichkeit weiß er das wahrscheinlich, so wie es Quigley sagte. Die Welt wird von einer Handvoll einer Elite geleitet und er ist einer von ihnen. Und er war ein Jesuit. Könnte doch der Papst Impfskeptiker und Leugner des Klimawandels zu Heterikern erklären und ihre Bücher, Artikel, Facebook-Seiten und Tweets auf den Index der verbotenen Bücher setzen? Martin, kontrolliert er nicht Google und Twitter und all das?
Ja.
Hat er sie nicht schon auf den Index der verbotenen Bücher gesetzt?
Das Gleiche.
Oder verbotene Nachrichten?
Genauso.
Sahen wir nicht, dass der vorherige Sprecher von Google entfernt wurde? Obwohl er ein Klimaforscher ist, der weiß, wovon er spricht.
Und die Zahlen offen herausgibt, die in Wirklichkeit existieren.
Das ist jetzt das System, dem wir vertrauen müssen. Wenn doch nur der Papst die Macht hätte, diese Leute zu Heterikern, zu Ketzern zu erklären. Wie wunderbar wäre das doch. Nun, das macht er schon.
Ja, das machen sie schon. Denn man ist ein Verschwörungstheoretiker. Das ist einfach ein neuer Name für einen Ketzer.
Das stimmt. Das wäre ziemlich anders als in den Tagen Gallios und Darwins, als diese als Ketzer angesehen wurden. Diesmal würde die klerikale Macht die Wissenschaft stützen. Haben wir das nicht schon gehört?
Genau genommen hat sich jetzt die Wissenschaft geändert. Denn die Wissenschaft, die wir gerade zeigten, mit dem Meteorologen,
ja.
Das ist ja keine Wissenschaft.
Nein.
Wir müssen zu der anderen Wissenschaft hinkommen, zu ihrer Wissenschaft.
Wenn ich vielleicht ein bisschen sarkastisch sein darf. Er war der Jesuitenorden und die jesuitische Wissenschaft, die mit der Big Bang Theory daherkam. Und aufgrund der Big Bang Theory und der Evolution und all das Schwindels der Evolution, wie die Verfälschung menschlicher Schädel durch Jesuiten wie Pierre Teilhard de Chardin, der das höchstwahrscheinlich war, dieses ganze evolutionäre Szenario, wie es heute in der Wissenschaft verquickt ist. Wir hatten ja ein Gespräch über die fälschlich sogenannte Wissenschaft. Weißt du noch? Das ist die Art von Wissenschaft, Big Bang, Evolution und so weiter, der wir folgen müssen. Nun, ich denke, auf Sie wartet noch eine Überraschung. Denn die Wissenschaft, die sich auf diese Weltanschauungen gründen, werden früher oder später einen Big Bang erleben.
Ich hörte noch einen Spruch. Ja, es gab einen Big Bang, als Gott alles ins Leben sprach. Das war mit einem Bang.
Ja, du hast recht. Nichts würde mir mehr unzulässiges Vergnügen bereiten, als zu sehen, wie die Gouverneure von Florida und Texas zusammen mit den Bossen der Öl- und Kohleindustrie exkommuniziert werden, gerade so wie in den vergangenen Könige und Adlige exkommuniziert wurden. Dieser Jesuit schwelgt gerade in Erinnerung.
Er möchte die gute alte Zeit.
Ja, er möchte die gute, schlechte alte Zeit zurück. Und anstatt Kreuzzüge gegen die Moslems zu organisieren, wie die Kirche es in der Vergangenheit tat, könnte die Kirche ihr Volk Volk mobilisieren, um die Gesundheit der Erde und der Menschheit zu schützen. Aber heute wird der Kreuzzug der Kinder nicht von der Kirche angeführt, sondern von Greta Thunberg. Hoffentlich wird sie mehr Erfolg haben als der Kinderkreuzzug von 12.1200, der in einem Desaster endete. Es gab eine Zeit, als die Christenheit die Fähigkeit hatte, große Dinge zu tun, manche davon gut, manche schlecht. Wir bewundern jene Christen der Vergangenheit, die die Fundamente großer Kathedralen gruben, deren Fertigstellung sie und ihre Kinder niemals sehen würden. Die Vorstellung, ein Projekt anzugreifen, das wie der Bau einer Kathedrale bis zu deren Fertigstellung es Jahrhunderte dauern könnte, ist für uns unvorstellbar. Heute finden wir es unmöglich, Opfer zu bringen, Masken zu tragen. Martin, das ist ein Opfer, wusstest du das schon? Die uns in ein paar Monaten Nutzen bringen. Es ist erstaunlich, dass all die kleinen Kinder, die gezwungen werden, sie zu tragen, nicht mehr fähig sind, wörtlich zu artikulieren.
Ja, sie können nicht sprechen.
Ganz zu schweigen, Opfer zu bringen, CO2-Emissionen zu drosseln, die unseren Enkelkindern in zukünftigen Jahrzehnten Nutzen bringen werden. Papst Franziskus rief in seiner Enzyklia Laudato Si von 2015 die Welt zu individueller und systemischer Bekehrung auf, um ein sich schnell herannahendes Desaster zu verhindern. Es gibt einige, die darauf antworten, wie die Laudato Si-Bewegung, die früher als die globale katholische Klimabewegung bekannt war. Aber Millionen von uns gehen ihren Geschäften nach und sorgen sich um ihr tägliches Auskommen, während katholische Bischöfe und Eliten, mich eingeschlossen, Martin, er schließt sich bei der Elite ein, Martin, über die Messe auf Lateinisch, die Kommunion für Politiker und Gründer streiten, anstatt über die kommende Klimaapokalypse. Gründere. Weißt du, worum es dabei geht?
Wenn ich mich nicht irre, geht es da um Sexualität.
Ja, es geht um alternative Sexualität. Es sieht so aus, als ob das auch ein Teil der jesuitischen Agenda ist. Franziskus hat recht. Wir brauchen beides, eine individuelle und eine systemische Bekehrung. Unser Lebensstil muss sich ändern und unser auf CO2 gegründetes Wirtschaftssystem muss sich ändern. Wir müssen das Thermostat im Sommer hochdrehen und im Winter herunter. Wir müssen wiederverwerten und weniger Energie verbrauchen. Aber wir brauchen auch Vorschriften durch die Regierung und eine CO2-Steuer, sodass das ganze Wirtschaftssystem weniger abhängig vom CO2 wird. Das wird nicht einfach sein, aber es muss getan werden. Die Kirche hat ihre klerikale Macht verloren. Also vermute ich, dass wir von katholischer Schuld abhängig bleiben müssen. Aber diesmal wird die Hölle, der wir uns gegenüberstehen, selbst gemacht sein. Er beklagt die Tatsache, dass die Kirche nicht einfach befehlen kann und das dann getan wird. Aber nachdem er zur Elite gehört, weiß er wahrscheinlich, dass sie in Wirklichkeit schon befiehlt und es sehr wohl getan wird.
Es wird schon gemacht, aber eben nicht so offen gewaltsam, wie es früher war, sondern viel finsterer.
Lass uns das jetzt in eine religiöse Perspektive stellen. Die Wahrheit wird euch frei machen. Und der Protestantismus hat die Welt von der katholischen Tyrannei frei gemacht. Und seit der Protestantismus sich etabliert hatte, wurde die Welt die freie Welt genannt. Also die protestantische Welt. Aber leider sehen sich jetzt diese Jesuiten nach den Zeiten der päpstlichen Tyrannei zurück, damit sie die Lügenzuflucht, die sie aufgebaut haben, nutzen und jeden in die Richtung zwingen können, die sie haben möchten. Und die Könige der Welt werden ihre Macht dem Tier geben. Hier ist ein weiterer Artikel von America, the Jesuit Review. Die große Resignation und die Spiritualität der Arbeit. Die katholische Tradition hat schon immer das Recht auf Ruhe wertgeschätzt, speziell eine regelmäßige wöchentliche Ruhe, die zumindest den Sonntag umfasst, der der Anbetung Gottes, der Zeit für seine Lieben und der Erholung gewidmet ist. In einer Gesellschaft, die weitgehend die Sabbatruhe aufgegeben hat, könnte die große Resignation aufs Neue die Heiligkeit dieser Zeit der Erneuerung aufzeigen. Können wir diese religiöse Agenda von den anderen Agenten lösen?
Nein, und auf diesen Höhepunkt steuert es zu. Alles führt dazu hin.
Martin, das sieht wie ein riesiges Programm aus, um schließlich Gottes Autorität anzugreifen.
Ja, so ist es.
Dreht sich nicht alles darum? Mit dieser neuen Wertschätzung der Freizeit taucht eine neue Frucht auf, nämlich, dass die moderne Welt bedeutungsvolle Ruhe nicht mehr versteht. Ein Ruhetag ist kein Wundermittel für diejenigen, die nicht mehr über die Runden kommen.
Bevor du weiterliest, denke ich, dass es auch wichtig ist zu begreifen, dass sie mit dieser Ruhe dahingehen, dass es nicht zur Erholung dient. Es muss eine gewisse Heiligkeit daran hängen.
Aha, ein religiöser Unterton.
Ja, das kommt in diesem Artikel auch durch.
Schauen wir doch einmal. Lass uns den fettgedruckten Teil lesen. Die jüngste amerikanische Erhebung der Zeitverwendung vom Amt für Arbeitsstatistik berichtet, dass im Jahr 2020 die Amerikaner im Durchschnitt mehr als 3 Stunden am Tag mit Fernsehen zubrachten. Menschen im Alter von 20 bis 24 verbrachten durchschnittlich zusätzlich 1,4 Stunden mit Computerspielen. Ruhe sollte erbauen, Berufstätige für die Arbeit stärken und die liebevolle Bande des Glaubens, der Familie und der Freundschaft stärken. Während die große Resignation ein Überdenken der Arbeit auslöst, muss sie auch ein Überdenken heiliger Freizeit veranlassen. Du hast ganz recht, Martin. Genau das sagen sie.
Ja, es geht nicht nur darum, okay, jetzt ruhe ich am Sonntag aus. Da spiele ich einen Haufen Computerspiele, schaue mir Filme an. Nein, nein. Sie wollen ebenso einen religiösen Anteil.
Okay. Ist dann auch Anbetung eingebunden?
Auf alle Fälle.
Hier ist ein interessanter Vergleich zur Definition des Sonntags im Wörterbuch.
The definition of Sunday in the dictionary.
Jemand fuhr in meinem Auto mit, der für mich etwas erledigte. Und ich musste ihn dafür an einen bestimmten Ort fahren. Ich kannte diesen Menschen nicht, aber wenn ich Zeit habe, mit jemandem zu sprechen und man nur diese eine Gelegenheit hat, habe ich die Angewohnheit, die Unterhaltung in eine religiöse Richtung zu lenken, sodass man gewisse Dinge ansprechen kann. Also fuhren wir so dahin und plauderten miteinander. Ich fragte ihn dann, wohin er zum Gottesdienst geht und so weiter. Sprach auch ein bisschen darüber, was wir machen. Und dann tauchte die Frage nach Samstag und Sonntag auf. Er sagte, ja, er gehe am Sonntag in die Kirche und so weiter. Und ich sagte, ja, aber wissen Sie, ich gehe am Samstag zur Kirche. Damit hat man einen Ansatzpunkt. Warum gehen Sie denn Samstag zur Kirche? Weil die Bibel sagt, dass der Samstag der 7. Tag der Woche ist. Er sagte, nein, Sonntag ist der 7. Tag der Woche. Ich sagte, nein, das ist er nicht. Sonntag ist der 1. Tag der Woche. Er war sehr interessiert und nahm sein Handy und googelte es, um zu sehen, was Mr. Google ihm über den Sonntag sagen würde. Und egal, wo er nachschaute, Sonntag ließ sich nirgends als 1. Tag der Woche finden. Und ich sagte ihm, dass die guten alten Wörterbücher ihn als 1. Tag der Woche definieren. Er schaute dann auf Google im Oxford Dictionary nach und es hieß, der Tag, der auf Samstag folgt. Du konntest diese Definition nicht mehr finden. Einige waren so lächerlich, dass es hieß, dass man es sich aussuchen könne, ob es der 1. oder der 7. Tag ist. Lass uns also einige dieser Definitionen in den Wörterbüchern lesen. Martin, du sagtest, dass das alles aus dem Internet ist?
Ja, das sind alles Online-Wörterbücher. Ich habe das alles aus dem Netz.
Das sind alles Online-Wörterbücher und keine Hardcopies, wie man es früher hatte. Das Merriam-Webster Dictionary, dessen Wurzeln übrigens in einem sehr starken protestantischen Glauben liegen, sagt, Samstag, der 7. Tag der Woche. Das ist vollkommen korrekt. Sonntag, der 1. Tag der Woche. Das christliche Gegenstück zum jüdischen Sabbat. Natürlich gibt es so etwas wie jüdischen Sabbat nicht. Denn der 7. Tag Sabbat stammt aus dem 1. Buch Mose.
Ja, von der Schöpfung.
Stimmt, und deshalb kann es keine Analogie sein.
Es ist für die ganze Menschheit.
Es ist für die ganze Menschheit. Das Cambridge Dictionary. Der Tag nach Freitag für den Samstag. Samstag ist also der Wochentag nach Freitag und vor Sonntag. Geht man dann zum Sonntag, heißt es, der Wochentag nach Samstag und vor Montag, wenn die meisten Menschen in westlichen Ländern nicht zur Arbeit gehen. Martin, das ist keine Definition mehr.
Nein.
Eine Definition dient dazu, zu bestimmen, was etwas ist.
Das führt letztlich zu einem Zirkelschluss. Denn für jeden Wochentag sagt man, der Tag vor dem und der Tag nach jenem.
Ja, und das eignet sich nicht für eine Definition, denn es ist nur durch etwas anderes definiert, aber nicht durch sich selbst. Ich weiß nicht, ob diese Online-Wörterbücher die Kunst verlernt haben, Wörterbücher zu sein. Macmillan Dictionary. Der Tag nach Freitag und vor Sonntag. Es ist interessant, wie lang die Definition für den Sonntag ist. Spannend, oder? Hier heißt es, der Tag nach Samstag und vor Montag. In den USA gewöhnlich als der erste Tag der Woche angesehen, in Großbritannien als der letzte Tag der Woche. In den westlichen Ländern arbeiten die meisten Leute am Sonntag nicht. Also, es sieht so aus, als ob sie nicht wissen, ob es der erste oder der letzte Tag ist.
Nein, sie haben jetzt etwas gemacht. Sie haben es nämlich jetzt zu einer Wahl gemacht.
Zu einem Tag der eigenen Wahl.
Ja, man sucht sich einen Tag aus. Länder können wählen, ob das der erste oder zweite, siebte oder sonst etwas ist.
Ja, und wenn man heute einen Kalender zur Hand nimmt, könnte er mit dem Sonntag als dem ersten Tag der Woche beginnen, aber in den meisten Fällen wahrscheinlich nicht.
Nein.
Da fängt er dann mit Montag an.
Sie sagen ja auch, dass man in den USA in den Kalendern wahrscheinlich Sonntag als ersten Tag findet. Und in Großbritannien wird man Montag wahrscheinlich als ersten Tag finden.
Hier im Oxford Dictionary hat man das Gleiche. Der Tag der Woche vor Sonntag und der auf den Freitag folgt und Teil des Wochenends ist. Mit Verlaub, online Oxford Dictionary, aber das ist kläglich.
Das habe ich von der App, die man sich auf das Handy herunterladen kann.
Okay. In der Definition des Sonntags steht, der Wochentag vom Montag, der auf den Samstag folgt. Von Christen als Tag der Ruhe und der Anbetung gehalten, er bildet auch ein Teil des Wochenends. Wirklich? Das mag schon sein, dass viele Christen ihn als Sabbat halten, aber das macht ihn nicht zum Sabbat. Dictionary.com sagt, der siebte Tag der Woche, das ist also korrekt, der auf Freitag folgt. Beim Sonntag heißt es, der erste Tag der Woche, der von den meisten christlichen Sekten als Sabbat gehalten wird. Die Definitionen des Sonntags sind sehr lang und sie stellen sicher, dass sie dir erzählen, dass das der Tag der Anbetung für Christen ist. Martin, ich habe hier einige ältere Wörterbücher. Ich habe sogar noch bessere. Ich habe sogar ein Oxford-Wörterbuch und hier drüben ein deutsches Wörterbuch. Das ist das Longman Active Study Dictionary of English. Lass mich lesen, was hier für Sonntag steht. Sonntag, der erste Tag der Woche. Der Tag zwischen Samstag und Montag. Sie sagen dir, dass er der erste Tag der Woche ist. Dieses Wörterbuch hat immer noch eine Definition, was das Wort ist.
Of what the word is, Sunday.
Das Wörterbuch hier ist das Oxford Advanced Learner's Dictionary. Das ist Oxford.
Dictionary. So this is Oxford.
Ja.
Gut. Lass uns sehen, ob Sie wissen, was der Sonntag ist.
Ja.
Ich muss es hier nur noch finden. Sonntag. Der erste Tag der Woche, der vom Montag kommt. Ein Tag der Ruhe und Anbetung für Christen. Hier haben Sie es korrekt.
Aber online nicht mehr.
Nein, Ihr Online-Wörterbuch ist kein Wörterbuch mehr, weil es das Wort nicht mehr definieren kann, nur durch etwas anderes. Nur um sicher zu gehen, habe ich auch das hier mitgebracht.
Ein deutsches.
Ja, ein deutsches Wörterbuch. Schauen wir, was in diesem über den Sonntag steht.
Sonntag, which is Sunday. Der erste Tag der Woche.
Der erste Tag der Woche.
Ruhetag.
Interessant, dass es heißt, dass er der Ruhetag ist. Ist es nicht interessant, dass sie sagen, dass es der Ruhetag ist?
Es macht auch so weiter wie die anderen. Man definiert ihn als ersten Tag der Woche, aber dann sagen sie, dass es ein Ruhetag ist.
Aber wenigstens definieren diese drei Wörterbücher, auch das von Oxford, ihn als den ersten Tag der Woche.
Ich erinnere mich an das alte Wörterbuch auf Afrikaans. Dort steht auch der erste Tag der Woche. Aber ich weiß nicht, was in der modernen Ausgabe steht.
Wahrscheinlich heißt es der Tag nach Samstag. Nun gut, das war für mich ein ziemlicher Augenöffner, dass der Mann es nicht finden konnte und deshalb musste ich einen Alternativplan finden, um ihm zu zeigen, dass es tatsächlich der erste Tag der Woche ist.
Ja, früher sagten wir, geh und nimm ein Wörterbuch. Jetzt kann man nicht einmal das mehr machen.
Nein, dahin kann man jetzt nicht mehr gehen.
Jetzt kommen wir dahin zu fragen, was sind die Pläne? Wie werden Sie die ganze Klimasache und die Sonntagsruhe umsetzen?
Sie verknüpfen es mit dem Klima, denn dann haben Sie einen Ansatzpunkt für die säkuläre Welt. Aber mit der religiösen Welt haben Sie ihn schon verknüpft.
Ja.
Und das haben Sie gut gemacht. In allen Ihren Wörterbüchern definieren Sie ihn als solchen.
Genau.
Hier hat man eure Active vom 25. März 2022. Albanische Städte werden einen Tag pro Monat autofrei, um Treibstoff zu sparen. In der Absicht, steigende Treibstoffpreise zu bekämpfen und Unruhe bei den Bürgern zu unterdrücken, hat die albanische Regierung bekannt gegeben, dass ab 3. April jede Stadt des Landes am ersten Sonntag des Monats einen autofreien Tag haben wird. Martin, das ist wie ein Chamäleon. Wir müssen den Autoverkehr, so viel es nur möglich ist, reduzieren. Und wenn wir es schon nicht vermeiden können, das Auto täglich anzulassen, dann macht es wenigstens am freien Tag. Deshalb starten wir den Plan des autofreien Tages am ersten Sonntag jedes Monats. Aber schließlich wird es jeder Sonntag werden.
Wie Sie es in Europa machten. Arbeitsfreie Sonntage einmal im Monat. Und ich glaube, jetzt ist es schon jeder Sonntag.
Ja. Hier ist der Indian Express vom 25. März 2022. Martin, das Datum ist wichtig, weil manche sagen, dass wir uns manchmal auf alte Nachrichten stützen. Das ist ziemlich aktuell, stimmt's?
Das kam erst kürzlich.
Aber es gibt keinerlei Anzeichen, dass irgendetwas derartiges geschieht. So hören wir es aus sehr wichtigen Ecken.
So ist es. Dabei ist auch interessant, dass bestimmte Länder es auf eine bestimmte Art machen. Andere Länder machten es anders. Erinnerst du dich beispielsweise an die arabischen Länder? Dort führten sie eine 4-Tage-Woche ein.
Weißt du, was spannend ist? Ich las es, dass man in den USA darüber diskutiert, eine 4-Tage-Woche einzuführen.
Und immer geht es um diese Ruhe. Verschiedene Länder mögen sich dem Ganzen auf unterschiedliche Weise heimlich annähern.
Das ist absolut richtig. Hier also der Indian Express. Mumbai als Gastgeber für wöchentliche Sonntagsstraßen. Einige Straßen sollen für wenige Stunden geschlossen bleiben. Wir alle wissen, dass ganz Indien anfängt, sein politisches System in die hinduistische Religion zu integrieren. Es gibt einigen Widerstand und Streit zu diesem Thema. Aber warum sollten Sie dann den Sonntag halten? Etwas derartiges gibt es in Ihrer Religion nicht. Es liegt auf der Hand, dass man dem, was alle anderen tun, folgt. Ab kommendem Sonntag, dem 23. März, werden einige Straßen Mumbai als Teil der Sonntagsstraßen jeden Sonntagmorgen 4 Stunden zwischen 6 und 10 Uhr für den Autoverkehr ganz oder teilweise geschlossen bleiben. Diese Initiative wurde vom Polizeichef Mumbais, Sanjay Pandey, angestoßen, um der Öffentlichkeit zu erlauben, Qualitätszeit auf den Straßen für Erholungsaktivitäten zu ermöglichen, wie etwa Yoga, Skaten, Radfahren und andere kulturelle Sportarten. Als Antwort auf die Kommentare der Menschen in den sozialen Medien sagt Pandey, Sonntagsstraßen soll den Bürgern Straßen ohne Verkehr zugänglich machen. Man kann mit der Familie kommen, etwas spielen, Musik spielen, Fahrrad fahren, Yoga machen, wobei der Erholungsaspekt gepusht wird.
Wir werden später noch sehen, dass Festlichkeiten gepusht werden, um ein Festival, eine wunderschöne Zusammenkunft am Sonntag zu haben.
Ist es möglich, dass sie dann auch religiöse Festlichkeiten einführen? Das ist etwas sehr Spannendes. Sunday Streets. Ihre Straße, Ihr Tag, Sunday Streets ist das Programm von San Francisco für offene Straßen, die Meilen an Straßen der Stadt in eine autofreie Community zu Orten verwandelt, an den Kinderspielen, Seniorenschlendern, Geschäfte und Organisationen sich vernetzen und Nachbarn sich treffen. Sunday Streets kommt 2022 zwischen April und September mit mehr als 6 Meilen langen wunderschönen Routen in historischen Gegenden sowie am zweiten jährlichen Phoenix-Tag am 16. Oktober 2022 in der ganzen Stadt wieder. Nun, das sind die Vereinigten Staaten von Amerika. Wird das zu einer universalen Denkweise?
Definitiv. Und es ist ständig mit dem Klimawandel verknüpft. Was es noch viel interessanter macht, sogar wenn man ein Klimaskeptiker ist, bringt es die Erholung hinein.
Ja, lass uns eine Party machen.
Ja, lass uns zusammen eine wunderbare Zeit haben und unsere familiären Beziehungen ausbauen.
Ja, lass uns den Sonntag einen neuen Impuls geben. Hier ist die European Times vom 3. März 2022. Die Europäische Sonntagsallianz ruft EU-Spitzenpolitiker auf, einen europäischen gemeinsamen wöchentlichen Ruhetag einzurichten. Die Europäische Sonntagsallianz appelliert an die politischen Führer, einen gemeinsamen europäischen wöchentlichen Ruhetag einzurichten. Er stärkt den sozialen Zusammenhalt unserer Communities, ist für die Erholung unerlässlich und stellt sowohl ein größeres Wohlbefinden wie auch eine größere Produktivität der Arbeiter sicher, sagt die Allianz in einem Statement, das am Mittwoch, dem 3. März 2022 veröffentlicht wurde. Läuft diese Diskussion immer noch?
Definitiv, und sie ist aktuell.
Anlässlich des Internationalen Tages für einen arbeitsfreien Sonntag drängen die europäischen Sonntagsallianzen, die EU-Spitzenpolitiker, die Einrichtung eines europäischen wöchentlichen gemeinsamen Ruhetags der Ruhe für die Arbeit als Priorität anzugehen. Aus der Tradition heraus sonntags, wie es im 2. Artikel der Europäischen Sozialcharta verankert ist. Ein ganzer Ruhetag pro Woche ist zur Erholung unverzichtbar und stellt sowohl ein größeres Wohlbefinden wie auch eine größere Produktivität der Arbeiter sicher und stärkt den sozialen Zusammenhalt unserer Gemeinschaft. Interessanterweise ging die Sache, als sie anfingen, diese Agenda zu pushen, sogar bis zum Europäischen Gerichtshof. Doch der Gerichtshof entschied, dass es keinen Beweis dafür gibt, dass es der Sonntag sein müsse. Dann brachten sie zusätzlich die gesellschaftliche Ordnung, den Zusammenhalt hinein und die freie Zeit für den Kirchgang und so weiter hinein und sagten, es muss also der Sonntag sein. Das ist jetzt die neue Initiative, in die all die Gegenargumente gegen die Entscheidung des Gerichtshofs hineingebracht wurden.
Ja, wenn wir darüber sprechen, könnte es so klingen, als ob wir völlig dagegen sind, dass Familien zusammenkommen und all das. Nein, nein. Wir stellen hier nur fest, was die Agenda ist.
Ja. Er fährt fort, außerdem ist es mit der Covid-19-Pandemie, dem immer wackeligeren guten Verhältnis zwischen Berufs- und Privatleben und der Zunahme einer Immer-Dabei-Kultur mehr denn je lebensnotwendig, einen eindeutigen und gemeinsamen Ruhetag zu haben. Siehst du, es muss ein gemeinsamer Ruhetag sein.
Und es jedem recht zu machen und für das Gemeinwohl.
Ja, für das Gemeinwohl. Hier haben wir eine eindeutige Agenda. Sobald dies alles an Ort und Stelle ist, wobei die Klimaagenda die treibende Kraft dahinter ist, kann man wegen der Klimaagenda alles dicht machen, um eine Begründung geben zu können, die nicht nur religiös ist. Danach bringt man alles andere mit hinein. Dann hat man eine kleine Gruppe, die sagt, wir machen da nicht mit. Martin, wirst du dann der ausgestoßene Paria der Welt sein?
Genauso wie wenn du jetzt gegen das Narrativ zum Weltgeschehen gehst.
Lass uns ein Zitat aus dem Großen Kampf lesen. Damit der Weg für das von ihm beabsichtigte Werk vorbereitet würde, hatte Satan die Juden vor der Ankunft Christi verleitet, den Sabbat mit übermäßig strengen Anforderungen zu belasten, sodass seine Feier zur Bürde wurde. Jetzt benutzt er das falsche Licht, indem er ihn auf diese Weise hatte erscheinen lassen, um auf diesen Tag, der eine jüdische Einrichtung war, Verachtung zu häufen. Während die Christen im Allgemeinen fortfuhren, den Sonntag als einen Freudentag zu betrachten, veranlasste Satan sie, um ihren Hass gegen alles Jüdische zu zeigen, den Sabbat zu einem Fastentag, einem Tag der Trauer und des Trübsinns zu gestalten. Das geschah in der Geschichte.
Richtig.
Der Sonntag war also ein freudiger Anlass. Und der Sabbat war ein trübsinniger Tag.
Ja, das brachte der Teufel hinein.
Anfang des 4. Jahrhunderts erließ Kaiser Konstantin eine für das ganze römische Reich gültige Verordnung, der zufolge der Sonntag als öffentlicher Festtag eingesetzt wurde. Der Tag der Sonne wurde von den heidnischen Untertanen verehrt und von den Christen geachtet, und der Kaiser verfolgte die Absicht, die widerstreitenden Ansichten des Christentums und des Heidentums zu vereinen. Er wurde dazu von den Bischöfen der Kirche gedrängt, die von Ehrgeiz und Machtgier beseelt, einsahen, dass den Heiden die äußerliche Annahme des Christentums erleichtert und somit die Macht und Herrlichkeit der Kirche gefördert würde, wenn sowohl Christen als auch Heiden denselben Tag heilig hielten. Aber während viele fromme Christen allmählich dahin kamen, dem heidnischen Sonntag einen gewissen Grad von Heiligkeit beizumessen, hielten sie doch den wahren Sabbat dem Herrn heilig und beachteten ihn mit Gehorsam gegen das vierte Gebot. Diese Strategie gab es also schon sehr lange.
Genau. Und sie nutzen, wie wir auch jetzt gesehen haben, dieses fröhliche Feiern. Oh, wir machen es zu einem so wundervollen Tag, sodass, falls jemand gegen diesen Tag ist oder nicht mitmacht, er zum Feind wird.
Vielleicht wird man mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu diesen Festivitäten gebracht, ohne weiteren Verkehr auf der Straße, und man hat einfach einen Tag voller Spaß. Wir haben jetzt diesen Teil der Agenda gesehen. Wir haben gesehen, wie die Klimaagenda der wirtschaftlichen Sache zugefügt wurde und auch den politischen Fragen. Die Bibel sagt uns, dass sich gewisse Dinge ebenfalls ereignen werden. Und Jesus sagt uns, was diese Dinge sind. Das steht in Matthäus und den entsprechenden Kapiteln in Markus und Lukas. Wir haben heute ein weiteres Problem: die Frage der Moralität und die Gender-Sache. Betrachten wir die Definition einer Frau im Wörterbuch, wird das auch ein interessantes Merkmal. Denn, wie wir wissen, scheinen die Leute heutzutage nicht mehr zu wissen, was eine Frau ist.
Nein.
Und wir hatten eine Kandidatin für den obersten US-Gerichtshof, die sich weigerte, eine Definition für eine Frau zu geben. Und dabei bleibt es nicht. Die ganze Regierung Bidens weigert sich, zu definieren, was eine Frau ist. Und anscheinend folgen andere Länder diesem Beispiel. Was hältst du davon, wenn sie beispielsweise nicht wissen, was eine Frau ist? Was wird das bewirken?
Nun, ich denke, das macht es schwer, die Frauenrechte aufrechtzuerhalten.
Ja, wie hältst du die Rechte der Frau aufrecht, wenn du nicht weißt, was eine Frau ist?
Wie können sie dann die Gleichheit hineinbringen? Sie wollen eine Gleichstellung der Frau am Arbeitsplatz einführen.
Ja, was ist eine Frau und wie stellt man eine Frau gleich, wenn man nicht weiß, was eine Frau ist? Nun, die Sache ist sicherlich verschwommen geworden. Gehen wir wieder zurück zu unseren Wörterbüchern. Merriam-Webster Dictionary sagt, eine Frau ist eine erwachsene weibliche Person und ein Mann ist ein erwachsener männlicher Mensch. Das ist sehr interessant. Zumindest sind wir Menschen, Martin. Und die Frau ist eine Person. Die Frau ist weiblich. Was ist aber weiblich? Das ist eine Frau, stimmt's?
Da muss ein Problem vorliegen.
Okay.
Weil da ein männlicher Teil dabei ist.
Weil es im Englischen im Wort female steckt. Wenn sie also weiblich ist, aber weiblich eine Frau ist, dann muss eine Frau weiblich sein. Aber wenn man eine Frau nicht definieren kann, kann man dann weiblich definieren?
Nein.
Nein, nicht möglich, stimmt's? Das Cambridge Dictionary. Ein erwachsenes weibliches menschliches Wesen. Ein erwachsenes männliches menschliches Wesen. Macmillan Dictionary. Eine erwachsene weibliche Person. Ein erwachsener männlicher Mensch. Das Oxford Dictionary. Ein erwachsenes weibliches menschliches Wesen. ein erwachsenes, männliches, menschliches Wesen. Zumindest sind sie einheitlich. Dann Dictionary.com, eine erwachsene, weibliche Person. Der Mann erhält eine ziemlich lange Definition. Ich frage mich, warum es so kompliziert ist, einen Mann zu definieren. Ein Mann ist ein Mitglied der Spezies Homo sapiens oder kollektiv alle Mitglieder dieser Spezies, ohne dabei das Geschlecht zu beachten. Wenn man also im Englischen das Wort Mann allgemein oder gattungsmäßig verwendet, wie in Mankind, also Menschheit oder wie auch
wie
immer,
es die Bibel macht,
ja, dann wird das Wort als Sammelbegriff gebraucht. Gibt es hier irgendeine wirkliche Definition für eine Frau?
Nein.
Nein.
Dann kann ich es verstehen, warum es für sie wahrscheinlich schwierig ist, dafür eine Definition zu geben.
Okay, was ist nun die Definition für weiblich? Meiner Meinung und meinem Verstand nach haben sie hier nur ein Synonym gegeben. Aber ein Synonym ist keine Definition. 1. Mose 1, Vers 27. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Die Bibel ist sehr eindeutig. Es gibt nur zwei und nicht über 100. Ich fand das so amüsant. Ein deutscher Parlamentarier bestand darauf, alle 100 und noch was Gender-Definitionen vorzulesen. Denn ursprünglich begrüßt man Damen und Herren, aber das war nicht länger hinnehmbar, weil der deutsche Gerichtshof entschieden hatte, dass es mindestens 100 oder noch mehr Definitionen gibt, was Gender ist.
But that was no longer acceptable because the German court had decided that there were at least 100 or more definitions of what gender is.
Und so fand dieser Parlamentarier es angemessen, alle 100 vorzulesen. Aber er hatte nur 5 Minuten Redezeit. Aber er war ziemlich clever. Er sagte, nein, Sie haben gerade ein Gesetz gemacht, dass es 100 gibt und es deshalb für mich unangemessen ist, Damen und Herren zu sagen, denn das wären ja nur 2. Aber Sie haben ein Gesetz gemacht, dass es mehr als 100 sind, also muss ich alle 100 lesen, sonst würde ich ja alle anderen diskriminieren. Sie können die Zeit also nur nach meiner Anrede stoppen. Das war brillant. Wie dem auch sei, die Bibel sagt klar, dass sie Mann und Frau waren. Nur 2. 1. Mose 6, Vers 19. Und von allem, was lebt, von allem Fleisch, sollst du je 2 in die Arche führen, dass sie mit dir am Leben bleiben, und zwar sollen es ein Männchen und ein Weibchen sein. Dieser Sprachgebrauch beschränkt sich also laut der Schrift nicht allein auf das Menschengeschlecht.
So schuf Gott.
Lass uns der Diskussion zuhören, die sich beim Bestätigungsverfahren des neuen von Biden ausgewählten Mitglieds des obersten Gerichtshofs zutrug.
Können Sie eine Definition für das Wort Frau geben?
Ob ich eine Definition für das Wort Frau geben kann?
Mhm. Ja.
Kann ich nicht.
Sie können es nicht?
Nicht in diesem Kontext. Ich bin keine Biologin.
Das Wort Frau ist also so unklar und kontrovers, dass Sie mir keine Definition abgeben können.
Senatorin, bei meiner Arbeit als Richterin befasse ich mich mit Streitigkeiten. Wenn es eine Streitigkeit um Definitionen gibt, bringen Menschen ihre Argumente und ich sehe mir das Gesetz an und entscheide.
Gut, die Tatsache, dass Sie mir keine direkte Antwort über etwas so Fundamentales geben können, was eine Frau ist, hebt die Gefahren der Art von fortschrittlicher Erziehung und Bildung hervor, von der wir gegenwärtig hören.
Martin, weiß nur die Kandidatin für den obersten Gerichtshof nicht, was eine Frau ist?
Leider nicht.
Okay. Hier ist ein australisches Komitee des Senats, das das Thema mit dem Gesundheitsministerium diskutiert. Wollen wir einmal sehen, ob sie besser abschneiden.
Um zum Schluss zu kommen, denn das war bisher nicht sehr hilfreich bei einer sehr einfachen Frage für das Ministerium, nämlich eine, die mich mit der Bürokratie hier schon sehr lange quält. Kann mir bitte irgendjemand hier eine Definition liefern, was eine Frau ist? Das Gesundheitsministerium? Eine Definition eines Mannes, eine Definition einer Frau? Niemand? Ziemlich einfach. Eher Grundwissen. Professor Murphy? Ja, ich denke, es gibt eine Vielzahl von Definitionen. Das ist nur eine, ganz einfach. Um vielleicht eine vollständigere Antwort zu geben, sollten wir das betrachten, oder nicht? Ob Sie die Frage betrachten, was eine Frau ist? Nein, es gibt eine Vielzahl. Es ist zurzeit ein sehr beengter Raum, Senator. Es ist nicht einfach, dass eine Frau als Frau geboren wurde. Definitionen in Bezug darauf, wie Menschen sich identifizieren? Lächerlich. Liefern wir Ihnen gerne unsere Arbeitsdefinitionen. Das höre ich seit 2 Jahren. Mit das Beste bisher, muss ich sagen. Vielen Dank.
Martin, ist die Welt verrückt geworden?
Naja, ich denke, was man früher wusste, so im Alter von 2 oder 3 Jahren, vielleicht können Sie die Kinder fragen.
Ja, denn wenn es hieß, Jungs hierher und Mädchen auf diese Seite, gab es in der Vergangenheit keine Verwirrung, stimmt's? Warum erwähnen wir das? Denn in der Bibel gibt es ein wichtiges Zeichen. Wir lesen es in Lukas 17, ab Vers 26. Dort steht, und wie es in den Tagen Noahs zuging, so wird es auch sein in den Tagen des Menschensohnes. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten und sie ließen sich heiraten bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und die Sintflut kam und vernichtete alle. Das ist die eine Seite. Die Bibel sagt uns, wie es in den Tagen Noahs aussah. Die Menschen dachten sich beständig Böses aus. Bis der Herr entschied, dass es an der Zeit war, die Menschheit auszulöschen, sonst würde niemand übrig bleiben. Aber Lukas fährt fort und sagt, ebenso ging es auch in den Tagen Lots zu. Sie aßen, sie tranken, sie kauften und verkauften, sie pflanzten und bauten. An dem Tag aber, als Lot aus Sodom wegging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und vertilgte alle. Gerade so wird es sein an dem Tag, da der Sohn des Menschen geoffenbart wird. Sodom und Gomorra dienen als Beispiel oder spielen die Rolle eines Typus für die finale Vernichtung. Wenn wir studieren, was dort mit Lot geschah, können wir sehen, dass die Gender-Angelegenheit ein sehr prominenter Teil dieses Narrativs war. Können wir also erwarten, dass der Antitypus das Gleiche hat?
Definitiv. Und ich denke, wenn man sich ansieht, was die Gesetzgebung anfängt zu tun, dann sind wir schon an dem Punkt, an dem es genau genommen nicht mehr schlimmer werden kann.
Wir wollen in diesem Gespräch nicht so direkt sein, aber wenn man sich die Symbole und den Symbolismus ansieht, der von manchen dieser alternativen Ansichten benutzt wird, um ihre speziellen Neigungen darzustellen, ist es da nicht interessant, dass man die gleichen Symbole auch in der religiösen Welt findet? Lasst uns dabei belassen. Im Grunde sehen wir hier doch, dass wir all die Dinge, wovon die Bibel spricht, als Kollektiv genau auf die Weise zusammenkommen, wie die Bibel es sagt.
Collectively coming together in exactly the way that the Bible says they would.
Ja.
Und dass sie genau jetzt alle gegenwärtig sind. Leben wir also in den letzten Augenblicken dieser Weltgeschichte?
Ich glaube es.
Ja. Ist das etwas, weswegen man entmutigt sein sollte? Oder ist es Zeit, die Häupter zu erheben, weil man weiß, dass unser Erlöser sich naht?
Genau das sollten wir jetzt tun.
Und wenn der Tag kommt, an dem dieser letzte Zusammenstoß stattfindet, wenn diejenigen, die am Zeugnis Jesu festhalten und die Gebote Gottes halten, diesem ganzen Narrativ, das auf Sand gebaut ist, entgegenstehen, wenn dieser Zusammenprall kommt, dann sind wir entweder auf der Seite, die ruft, Steine, fallt auf uns, und verbergt uns vor dem Angesicht des Lammes. Oder bei denen, die sagen, das ist unser Gott, auf den wir hofften. Und er wird uns retten. Lass uns beten.
Ja.
Himmlischer Vater, der Tisch ist gedeckt. Alles liegt schon bereit. Wir warten nur noch auf die letzten Ankündigungen. Sie kommen schon von den Organisationen, sie kommen schon von der religiösen Welt und von Organisationen, die die Agenda pushen. Alles, was wir jetzt noch brauchen, ist, dass die Könige der Welt ihre Macht dem Tier geben und den Willen des Tieres als Gesetz machen, so wie wir es in all diesen Dokumenten gelesen haben. Möge der Gott des Himmels uns Weisheit geben, in dieser Zeit richtige Entscheidungen zu treffen. In Jesu Namen. Amen.
Amen.